Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz neuen Folge Watchlist, ihr lieben Hörerinnen und Hörer und Hörende, wie auch immer. Und wir sind natürlich immer noch Moderatorin Mona und der hustende Marcel Mann. Hallöchen.
Das könnte mein letzter Podcast sein. Hallo alle miteinander. Auch. Liebe Hörende, hier ist der Marcellende. Ich freue mich, dass Mona schon wirklich die Zeiten gendert. Es ist toll. Wir sind progressiv und wir sind nicht nur Mona und sondern wir sind, bei mir läuft's, wir sind Marcel Flix und Mona Sohn Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Monas brieftaubenähnlichen Pfadfinder neidisch machenden Orientierungskenntnissen. Mona, du hast ja noch Zeit zum Gendern, obwohl heute hast du sehr viel Zeit verbracht mit Suchen. Was ist passiert?
Um ganz genau zu sein, habe ich 42 Minuten damit verbracht, mein parkendes Auto wiederzufinden. Und ja,
welches sich nicht bewegt hat.
Nein, das tat es nicht. Und ja, es ist ein bisschen Klischee, aber was soll ich sagen? Ich war heute nämlich bei einem Erste-Hilfe-Kurs. Ich bin ja ausgebildete Ersthelferin, muss man ja dazu wissen.
Und brauchst du dann selber Hilfe?
Ganz genau. Gehe da meiner gesellschaftlichen Pflicht auch nach und habe da also einen jährlichen Auffrischungskurs und so auch heute. Und das war alles super. Ich habe die Plastikpuppen wieder beatmet wie keine zweite. Und dann dachte
ich, du wolltest dir halt auch ein bisschen Zärtlichkeit wieder.
Ja.
Also reinholen.
Na eben, einhauchen, möchte ich es fast sagen. Mhm, und als ich auf dem Weg war, dachte ich schon, ach, das ist hier aber verwinkelt. Mensch, die Straßen und über Brücken musste ich gehen, über 7 Brücken musste ich gehen. Und da dachte ich, oi, ob ich das wiederfinde. Und habe mir dann eigentlich in meinem Kopf einen ganz guten Plan ausgedacht, wie ich es tue.
Und dann fing das übel an.
Genau, dann fing das übel an. Und ich sag dir, wenn man nicht weiterkommt, wenn die Technik auch nicht mehr weiterkommt, dann habe ich mich durchgefragt. Ich habe Passantinnen über PassantInnen angesprochen und Passierende und habe gefragt.
Passierte Tomaten passierten deinen Weg. Es wird viel passieren. Oh, wo ist das Auto?
Genau so. Und dann habe ich wirklich gefragt, Frau mit Hund. Weiß sie Bescheid, ne? Weil Frau mit Hund dachte ich, die geht hier die Schleichwege entlang, die geht spazieren vielleicht. Also, da habe ich dann rausgefunden, Baustelle. Dann hat sie mich erst zur, also weil ich hatte ein paar Anhaltspunkte. Ich hatte Glascontainer, ich hatte eine lange Straße, wo man halt nur quasi senkrecht parken konnte. Und also
senkrecht?
Ja, naja. Mein Gott, vielleicht sollte ich überhaupt kein Auto mehr fahren, wenn ich nur senkrecht parke. Naja, also
du hast
halt
einen Smart, egal wie du parkst, es ist immer die gleiche Form.
Das stimmt tatsächlich. Also so quasi der Straßenführung entlang parkend, nicht quer dazu. Ihr wisst schon.
Parallel.
Parallel der Straße, danke. Und dann also dann habe ich die gefragt und dann hatte ich also Glascontainer war mein Anhaltspunkt und Baustelle war mein Anhaltspunkt. Dann hat sie mich eher zur falschen Baustelle geschickt. Dann habe ich einen Taxifahrer, weil ich dachte auch, Taxifahrer müssen doch wissen, wie ne, die Straßen, die kennen sich ja aus. Ich habe geklopft. Ja,
die wissen ja nicht, wo dein Auto
ist. Nein, aber die Anhaltspunkte habe ich denen genannt. Und der hat mich ausgelacht. Das war ein zauberhaft süßer, ganz hübscher Taxifahrer, der eigentlich in Ruhe einen Film gucken wollte. Der saß in seinem Taxi, wollte in Ruhe einen Film gucken. Ich habe an seinem Fenster geklopft, er hat das Fenster runtergemacht, mir kam eine Alkoholfahne entgegen und er so, ich würde dich sehr gerne hier rumfahren, aber ich komme gerade vom Feiern und sitze jetzt in, und hat er dann so erklärt und er saß dann aber in seinem Taxi und hat einen Film geguckt. Ich weiß nicht, ob er kein Zuhause hatte. Also es war eine skurrile Situation.
Vielleicht hat er sein Zuhause nicht mehr gefunden.
Dann hätte ich ihm mein Zuhause geben können, er mir das Auto.
Seine
und dann
Entschuldigung
fertig.
Ist der Alkohol, was ist deine?
Dummheit, wirklich. Und dann habe ich finally
Dummheit.
Ja, der Schlüssel war ein altes Ehepaar, das spazieren ging und auch da habe ich meine Chance gewittert und habe gedacht, na gut, spazieren gehende alte Menschen, die wissen doch auch, wie es hier läuft. Und dann habe ich also meine Anhaltspunkte.
Die beobachten auch viel Glascontainer.
So.
Eine Schnittmenge.
Ganz genau. Und das habe ich auch gedacht und ich fragte sie und habe gesagt, also ich brauche einen Glascontainer, ich brauche eine Straße so und so, ich brauche eine Baustelle, wo aber noch kein Haus hochgezogen war, sondern dass bloß alles ausgebaggert war, ausgegraben war. Mhm. Und dann haben sie es mir gesagt. Ohne Brücke. Brücke war auch noch. Und dann haben sie es mir gesagt. Es war wirklich nach 42 Minuten, war das, wenn ich jetzt das nicht schaffe, das war meine letzte Anlaufstelle, dann lasse ich es, keine Ahnung, bei Tageslicht suche ich weiter. Keine Ahnung. Und die haben mir dann gesagt, es muss da hinten sein. Und da war es dann. Da habe ich mein Auto gefunden, bin nach Hause
gedüst. Ich finde, dein Tag war so eine Mischung aus Schnitzeljagd, Monopoly und Schwiegertochter gesucht.
Ja, und Grey's Anatomy natürlich auch. Meinen medizinischen Aspekt darf man ja nicht außer Augen lassen.
Ja, stimmt. Ich hatte ja auch mal einen so einen Kurs, wenn man Führerschein macht, macht man diesen Kurs, ja. Mhm. Viele Berliner fragen sich, Führer was? Ja, also, und meine Puppe ist aber gestorben. Also, ich konnte das nicht so gut. Nee, ich kann gut Hilfe rufen. Das ist voll mein Ding.
So, und du kannst vielleicht auch gut Autos wiederfinden. Deswegen machen
wir. Ich habe noch nie ein Auto verloren. Ich habe schon mein Auto kaputt gemacht.
Oh, siehst du?
Aber ich wusste die ganze Zeit, wo es ist.
Eben. Also, das musste erst mal einer nachmachen. Deswegen, guck mal, Marcel, wir ergänzen uns einfach. Das ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast zusammen, wo es ja nicht um uns geht. Das wäre ja Quatsch. Wir sind ja auch.
Leider.
Ja,
leider.
Ich weiß.
Ich sehe uns schon so als Personality-Podcast.
Ja,
da sind ja komische Leute im Fernsehen, wo ich mir denke, nee. Also wenn Mona und ich erstmal bei der Couple-Challenge mitmachen, können wir gleichzeitig Seepferdchenprüfung ablegen und zweitens auch mal testen, wie stark unsere Freundschaft ist und unser wahres Ich zeigen. Und wenn die Welt auf ein wahres Ich, also unsere Iche, gewartet hat, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie ich den Satz beenden soll. Ich bin perfekt für RTL. Bäm.
Wirklich, oder? Also die wissen ja, wo sie sich hinwenden können. Instagram macht's möglich, ne? Sagen wir mal an der
Challenge at watchlist.tk.
Genau, finde ich
TK
großartig.
TK steht für tiefkühlen.
Ja.
Wenn wir super fresh sind.
Finde ich großartig. Dennoch soll es in diesem Podcast ja um Serien gehen. Serien, die wir gucken, die wir euch deswegen empfehlen oder die ihr quasi gucken könnt. Oder dass ihr einfach denkt, ach, da höre ich mal kurz diese Folge Watchlist 20 Minuten und dann weiß ich, um was es geht, kann mitreden.
Heute schaffen wir nicht 20 Minuten, das kann ich euch versprechen.
Gut, dann halt
30
Minuten.
Heute ist eine richtig lange Folge. Heute ist eine Staufolge. Wenn ihr zur Arbeit fahrt, wenn ihr zum Arbeitsamt fahrt, also wenn ihr euch bewegt, dann braucht, also heute werden wir nicht fertig vor morgen.
Wenn ihr 40 Minuten euer Auto sucht, auch einfach die Folge anmachen.
Dann hilft euch der Podcast sicher dabei, euch zu konzentrieren.
Und dann wird's besser, sage ich euch, weil heute geht es um eine Serie, da könnte man meinen, das ist in meinem Metier, weil ich hab's ja mit Clans, aber es ist tatsächlich eine Folge,
Straße.
Eine Serie.
Es ist auch Straße.
Auch Straße. Die
Brücken weiß ich nicht.
Nee. Ich gehe nur über Brücken. I don't do streets. Es ist eine Serie, die du gesehen hast und uns davon erzählst.
Tag.
Ja, Wahnsinn.
Ja, Leute, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Mhm. Was bedeutet, ich bin dann schon, also wenn Berlin sagt, jetzt ist Nacht, also so gegen 16.20 Uhr, sitze ich dann, wenn ich zu Hause bin, dann da zwischen Kerzen und habe vielleicht auch schon so ein Glühwein auf dem Ofen, wie auch immer. Jetzt bin ich in Weihnachtsstimmung, zuverlässig in der ersten Dezemberwoche. Und dann dachte ich mir, heute mache ich mir es ganz muckelig und war in meiner gefütterten Jogginghose, aber topfrisiert auf der Couch und habe mir wirklich 6 Folgen am Stück.
Geil.
Also ich war zwischendurch mal auf dem Klo, aber ich habe auch mal was gegessen. Aber 6 Folgen hintereinander angeguckt von Unzensiert. Bushidos Wahrheit.
Toll.
Tja, daher hättet ihr mich nicht vermutet.
Nee.
Aber in der Amazon Prime-Doku Unzensiert, nicht zu verwechseln mit Unrasiert, zeigt sich Ex-Gangster-Rapper Bushido als geläuterter Vollzeitvater im Passend-Jogginganzug und als Polizeiversteher. Ja, ist ein streitbares Thema, wie man die Polizei findet. Ich finde grundsätzlich das Leben mit Polizei vielleicht besser als ohne.
Ja.
Ich bin jetzt nicht für Anarchie, aber ich finde auch jetzt nicht jeder Polizist ist tippitopsi.
Nee.
Aber gut. Und die Doku-Serie, die Serie behandelt den Konflikt zwischen Bushido und dessen Ex-Manager Arafat Abu-Chaka. Und der Rapper soll halt so verletzlich sein und sympathisch rüberkommen, weil der will sein echtes Gesicht zeigen und überhaupt. Und jetzt kommt aber schon der Haken an der ganzen Geschichte, die von der Springer-Tochter Content Factory, was die wohl machen, produzierte Dokumentation erzählt die Trennungsgeschichte von Bushido und halt seinem ehemaligen Manager, Nachbarn und, ich liebe dieses Wort, Generalbevollmächtigten.
Oh wow, ey.
Arafat Abou-Chaker. Britney Spears hatte bis vor kurzem auch einen Generalbevollmächtigten, ihren Vater. Und ich habe das Gefühl, das ging auch nicht so gut
aus. Ist kein gutes Konzept, so. Ja.
Arafat Abou-Chaker ist übrigens nicht vorbestraft und ich frage mich, wie das bei der Biografie sein kann. Er wird oft als Clan-Oberhaupt bezeichnet. Das erinnert mich ein bisschen an Pocahontas. Und aus der Sicht von Bushido und seiner Familie, also jetzt nicht unbedingt aus der Sicht seiner Kinder, aber aus der Sicht der Frau, wird das Ganze erzählt und man sieht den Menschen hinter der öffentlichen Person. Man sieht einen Mann, dessen Stolpern zwischen Patriarchenrolle und dem Willen, ein besserer Vater als der eigene Vater zu sein, ein wenig an den schwermütigen, hier, wie heißt der nochmal, Tony Soprano aus der Serie, erinnert das Ganze, also geläutert, aber trotzdem harter, weiches Bindegewebe, harter Kern. Und man sieht Bushido am Herd, kuschelt mit seinen Kindern und auch ein bisschen widerwillig kuschelt mit seiner Frau, Anna-Maria Fercici. Das ist eine ganz normale Familie halt.
Na klar. Und außer die ein oder andere Sache, die da noch passiert ist. Zu der kommen wir natürlich gleich. Vorher, um uns einfach auch mal in die Atmosphäre zu katapultieren, hören wir zusammen mal in den Trailer rein. Los geht's.
Er hat gesagt, er wird meine Mutter, dann wird er mein Vater, dann wird er meine Frau, dann er meine Kinder und ganz am Ende wird er mich. Arabische Großfamilie und Rapper, jetzt geht's los.
Bist du stolz auf dich?
Ich wäre, glaube ich, stolzer auf mich, wenn einfach nicht passiert wäre.
Bushido hat profitiert von Schutz. Ich kann sagen und machen, was ich will.
Du kannst haben, was du willst. Gib mir einfach die Befehle. Ich will nicht viel von dir.
Hier haben wir nicht nur einen Rapstar, hier läuft es in Richtung Popstar.
So wenig sprach dagegen. Heute weiß er, damals trat der Teufel in sein Leben. Vergessen waren die Tränen.
Er hat überhaupt nicht überblickt am Anfang, mit wem er sich da einlässt.
Du wirst hier erst lebend rauskommen, wenn du bist.
Wenn man sich einen kriminellen Clan aussucht, der Schutz bietet, dann wird man den ganz, ganz schwierig los.
Haben Sie Angst um Ihre Familie und sich?
Jetzt kann alles passieren und ich weiß nicht, ob und wie ich hier rauskomme. Ja, du, jetzt auf einmal, 15 Jahre später, sage ich, wie es wirklich gewesen ist.
Da kommt die Wahrheit auf den Tisch, hat man das Gefühl.
Ja, hat man das Gefühl. Gut. Ja. Also, wie gesagt, ich hab's angeguckt, es hat mich also interessiert.
Total.
Es ist catchy produziert, wie meine Freundinnen haben mir das empfohlen. Drei Freundinnen haben mir das empfohlen und die sagten, das ist ein bisschen wie eine sehr lange Folge Exklusiv-Weekend.
Geil,
und
ja. Okay, man kommt ja nicht dran vorbei an Mundpropaganda und auch an der Werbung natürlich überall auf den Straßen. Und es ist natürlich auch ein großer Teil deutscher Musikgeschichte. Und ich wollte es auch gerne gucken. Ich habe mich dann dazu entschlossen, die ganzen Interviews drumherum zu gucken. Und die waren auch sehr, sehr gut. Vielleicht kann ich da auch noch was beitragen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du erzählst, weil dann kann ich wenigstens mitreden.
Ja, gut, aber du hast ja auch recherchiert, so würde ich es jetzt mal nennen.
Ja,
du hast das sozusagen auch, die Meinungen drumherum abgefangen und ich habe es gesehen.
Also, im
Gegenzug zu diesen so privaten Einblicken darf Bushido, wie der Titel verspricht, seine Wahrheit, Klammer auf, ohne Gegendarstellung, Klammer zu, erzählen. Also Bushido erzählt die Geschichte von einem etwas naiven Jungen, der Musik machen wollte und so in die breiten Arme einer Berliner Untergrundlegende geriet, zu dessen Legendenbildung, absurderweise Bushido, ganz viel beitrug. Also der Abou-Chaker war vor Bushido ja jetzt nicht Lieschen Müller bekannt, sondern der war halt, ich sag mal, jemanden mit so viel Stecken, an denen so viel Dreck dran war und vor dem man sich fernhielt. Und die Polizei hatte den auf dem Radar und das LKA, das BKA, alle KAs hatten den auf dem Radar. Bald lieferte halt Bushido, der Nummer 1 Rapper, so Umschläge in Shisha-Bars mit Geld ab und ließ sich generell jederzeit überall hinbestellen, so wie ein Hund. Das sagt auch Bushido. Er war wie eine Prostituierte von Abu Chaka.
Okay.
Ich bin jahrelang für dich anschaffen gegangen, sagt er nämlich in die Kamera in Richtung von Arafat Abu Chaka.
Dun, 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 ja. Dun. Wahnsinn, okay.
Und der Titel ist ja unzensiert. Bushidos Wahrheit oder die Wahrheit von Bushido. Ja.
Dann stolpern wir natürlich vielleicht erstmal über den Begriff Zensur, weil das ist ja ein staatspolitischer Begriff, Zensur. Ist ja bei dieser, ich sag mal, durchaus freiwilligen Selbstauskunft, die er da macht, sehr absurd gewählt, genauso wie der rechtsphilosophische Begriff Wahrheit natürlich ja absurd gewählt ist, weil das ist ja alles aus seiner Sicht. Aber weil die Titelfigur, also Bushido, halt beides für sich so ein bisschen einnimmt und reklamiert, kann man halt diesem Filmporträt, das ja doch auch 5 Stunden geht, durchaus, kann man sich geben, auf jeden Fall. Da kann man auch mal auf den Grund gehen. Zumal man sich halt gleich von Beginn an, ja, bei Bushidos Wahrheit erstmal was Unerwartetes sich ereignet, weil Bushido heult. Und zwar nicht darüber, weil er gerührt ist über sein, ich weiß es nicht, 9. Kind oder so, oder über sein 8. Nummer 1 Album.
Damals waren es noch weniger Kinder.
Ach, okay.
Die sind, jetzt die Drillinge sind, ja, 7 sind neu.
Stimmt, die sind ja relativ neu. Oder eben irgendwie das 8. Nummer 1 Album. Nein, der heult einfach, weil er eben nicht nur Schwäche zeigt, sondern weil er auch ganz, ganz offen darüber redet. Und das tut er auch in diesen Interviews, die ich da ja auch für Recherchezwecke, sag ich mal, viel gesehen habe. Und auch da zeigt er sich sehr verletzlich und redet eben darüber, auch über seine mentale Gesundheit und über seine schwierige Kindheit und so weiter. Und das passiert auch hier in der Doku. Und da ist man gleich zu Anfang erstmal so ein bisschen zumindest entwaffnet ihm gegenüber, oder?
Das stimmt. Und es reden total viele Leute. Also, wen die alles vor die Kamera bekommen haben, da reden wirklich ehemalige Staatsdiener, es reden Polizisten, hochrangige politische Akteure. Krass. Sido redet auch.
Die waren
ja mal unter einem Dach und dann nicht mehr. Und man bekommt so ein bisschen mit, was da alles vor sich ging. Das finde ich das Ganze Interessante. Also mich interessiert Hip-Hop jetzt weniger. Das ist jetzt nicht mein Genre oder Gangster-Rap oder wie auch immer. Aber man darf nicht vergessen, Bushido gibt es jetzt 20 Jahre. Das war mir nicht bewusst. Der ist seit 20 Jahren im Geschäft.
Ist,
Das, man sieht halt auch so alte Interviews und so beim Kometen von Viva und alles sowas. Und wie er sich mit Leuten verstritten hat wieder versöhnt. Und das finde ich immer ganz krass. Das finde ich das Spannendste an der Geschichte, nachzuvollziehen oder zu versuchen, das nachzuvollziehen, warum er sich mit Leuten sozusagen überworfen hat und dann wieder zusammenkam oder nicht. Und was das überhaupt menschlich mit einem macht, wenn man nach oben katapultiert wird oder aus eigener Macht auch nach oben kommt und dann wieder nach unten beziehungsweise ohne Schutz ist. Weil der Abu Chaka-Clan war ja auch sein Schutz. Und Bushido ist halt sehr reumütig. Er bedankt sich, entschuldigt sich beim Staat, den er halt jahrelang auch verhöhnt hat. Und jetzt braucht er den Staat, weil der stellt ihm Personenschützer zur Verfügung, die ihn und seine Familie schützen. Weil halt die Gefahr für sie durch seinen ehemaligen Geschäftspartner, mit dem Bushido seit mehr als einem Jahr vor Gericht streitet, also in der Doku seit mehr einem Jahr, sie sind ein bisschen zurück, weil er sich bedroht fühlt und ist auch berechtigt. Er bedankt und entschuldigt sich aber auch bei seiner Frau und die hat sich halt weder von Abu Chaka noch von Bushido wie so eine willenlose Ehefrau behandeln lassen. Und die haben sich auch vorübergehend getrennt. Und erst als er wieder aus der Sekte, wie er sagt, ausstieg, kamen die wieder nach wenigen Wochen zusammen. Währenddessen war sie bei ihrer Mutter Soraya. Die kennen wir auch aus der einen oder anderen ProSieben-Doku, da sie Soraya noch eine andere Tochter hat. Die kennen wir unter dem Namen Sarah Connor. Ja, spannend. Sarah Connor schämt sich vermutlich sehr für diesen Zweig der Familie, weil sie selber Kinder hat und eher so ein Sauberfrau-Image, weil sie wahrscheinlich auch eine saubere Weste hat als jetzt die Ferchichis. Und auf so einer ganz komischen Ebene rechtfertigt sich Bushido auch so vor uns, also so den Zuschauern der Gesellschaft und bietet sich der bietet sich so als geläuterter Kronzeuge gegen Clankriminelle an, der ehrlich steuernzahlende, also top integrierte Alman-Ausländer gegen die illegalen arabischen Großfamilien.
Wahnsinn. Fast schon, ja, wie so eine Art, du hast es gesagt, glaube ich, klein machen, so selbsterniedrigend.
Sehr devot,
kann man schon fast sagen. Devot, ja, sehr gut. Da kann natürlich trotzdem auch Größe und Würde drin stecken. Bei Bushido hat man trotzdem oft das Gefühl, finde ich, dass er seine Rolle in diesem Stück, das er da spinnt, sehr genau kennt und sich diesen Regeln unterwirft und um sich halt nahbar zu machen und eben von seinen Fehlern zu erzählen, aber immer mit so einem ganz reumütigen, so von unten nach oben, die Augen sind groß, so hundeblickmäßig, ne? Dass man halt hofft, er würde jetzt gleich zwinkern und sich dann selbst wieder so sagen, nee, okay, jetzt sage ich mal, wie es war, ne? Also so auf Augenhöhe zum Akteur wieder machen in seiner eigenen Doku. Weil ganz so naiv und unschuldig, wie Bushido da oft tut, auch in den Interviews drumherum, kann er halt nicht gewesen sein, ne? Also klar, der aufstrebende Rap-Star, der sich dann an Abu Chaka gewandt hat, damit er ihn aus diesem Knebelvertrag mit dem Agro-Berlin-Label rausholt, dann geht er noch einen viel mieseren Deal ein mit dubiosen, weiß ich nicht, Neuköllner Pate, ja, eigentlich, könnte man ja sagen. Und ja, man hat so das Gefühl, natürlich will er auch ein bisschen von dieser Straßenimage und Gangster-Image und Straßenaura da profitieren. Und man merkt eben auch, dass in Bushidos Erzählungen Lücken bleiben, ja, die kein Interviewer schließen will oder schließen kann. Also, wie gesagt, auch in diesen Interviews drumherum, es gibt immer mal wieder Fragen, denen er ausweicht, die gleichen Geschichten und so. Also, das finde ich so ein bisschen lückenhaft einfach. Und ja, dass er sich halt bloß von dem Clan-Chef lösen konnte, indem er direkt bei einem anderen Clan-Chef Schutz sucht. Und ja, darüber spekuliert halt sogar sein Wikipedia-Eintrag, dass das halt alles einfach nicht so dieses Image, unschuldige Image sein kann, weil ein paar Jahre nämlich, nachdem Bushido, der ja ein Sohn von einer alleinerziehenden Mutter ist, aus Schöneberg kommt, 2003, zum eben diesem Aushängeschild von dem Label Agro Berlin wurde, hat er seine eigene Plattenfirma gegründet und wurde dann halt eben bundesweit berühmt. Und dann hat er sich, der Stern am Hip-Hop-Deutsch-Rap-Himmel, hat sich halt dann mit der dunklen Seite der Macht verbrüdert, und zwar mit Arafat Abu Chaka. Ein sehr, ich würde sagen, toxisches wahrscheinlich, aber halt sehr werbewirksames Duo, weil auf der einen Seite der tunesisch-deutsche Rapper und auf der anderen Seite der libanesisch-deutsche Clanchef und dazwischen eine deutsch-deutsche Boulevardpresse, die halt nie genug bekommen hat von diesen Paar, ne, klein bis vielleicht großkriminellen Paar. Und ja, kein Wunder, dass Peter Rosberg nun die Mikros auf Bushido richtet, würde ich sagen.
Und das finde ich das Fragwürdigste an der ganzen Sache.
Ja.
Nämlich der Boulevardreporter Rosberg, nicht zu verwechseln mit dem Ex-Rennfahrer Rosberg, arbeitet nicht nur bei Bild, er gehört auch zum, ja, in dem Fall erweiterten Freundeskreis von Bushido. Und einerseits kommt halt Rosberg seinem guten Freund näher als andere, nennen wir sie Journalisten.
Ja, klar.
Andererseits lässt er ihm halt ohne lästiges Nachhaken alle Freiheiten zur Selbstdarstellung.
Ja,
und
ja.
Das ist super interessant. Ich glaube, man erfährt extrem viele Dinge, die in den Medien falsch dargestellt wurden. Die erfährt man aber hauptsächlich durch Bushidos Ehefrau. So, und die ist der Ankerpunkt dieser Doku. Also Anna-Maria ist wirklich, ohne die wäre das alles wertlos, weil sie ist sozusagen wie die Kronzeugin. Und die Geschichte laut Bushido geht so. Nach einem, nach einem Rückblick auf Bushidos Ausstieg fällt der Millionär auf das krankeste Arschloch rein, wie er seinen Ex-Kumpel Abu Chaka nennt, oder in den Worten von Anna-Maria, Arafat Abu Chaka ist das Böse. Ja,
okay.
Anfangs sind sie die dicksten boulevardtauglich inszenierten Freunde, die einen Gartenzaunstreit der beiden aber trennte. 2017 ist ein Streit so eskaliert, dass Bushidos Familie erst Morddrohungen, dann Todesängste und zuletzt Polizeischutz bekam. Volles Mafia-Programm also, True Crime mit Promifaktor, reinstes Klickgold mit Thrill-Atmosphäre. Das Kameramann Richard, ich kann es nicht aussprechen, Prozowski, sehr düster und sehr virtuos in Bilder packt. Auch der Vorspann der Doku ist der Knaller. Das sieht aus wie wirklich die teuerste Netflix-Doku. Es ist Amazon, aber es ist halt trotzdem.
Ja.
Das ist wirklich hohe Qualität. Und hier hätte ich halt auch gerne diese Gegenseite gehört. Ich glaube, die Familie Abu Chaka ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Und die hat den Staat so sozusagen so in Benutzung, dass sie irgendwie immer knapp davon kommen, aber jeder weiß, dass sie halt Kriminelle sind. So, jetzt habe ich es gesagt.
Ja, absolut.
Ich sag mal so, die sind halt die zwielichtige Wichsvorlage der Blut-, Schweiß-, tränenfeuchten Hauptstadtpresse. Also so.
Klar. Stürzt
der Abu Chaka, der wollte sich, wie es im Vorspann bereits heißt, nicht äußern.
Okay.
Und es ist jetzt halt komisch, aber für einen Bild-Reporter wie Rosberg, dass Ausgewogenheit jetzt naturgemäß weniger interessiert als Punchlines, kein Problem.
Ja.
Also so begleiten wir halt die Fercicis. So heißt nämlich Bushido Anis Fercici, deswegen Anna Maria Fercici, das sind die Fercicis. Die begleiten wir ohne Gegenposition beim Lieben, Leiden, Lachen, Reichsein. Und Bushido mit halstätowierten Rap-Kollegen und silikongefüllten Anhang am 40. Geburtstag. Und da sind noch viele Leute, aber es wirkt auch viel traurig. Und dann Bushido mit Kindern und besorgte Gattin auf Thailand-Reise. Da sind wir dabei.
Ja,
ist ein bisschen wie Sarah und Mark in Love zwischendurch. Das hat dann Anna-Maria schon von ihrer Schwester gelernt, wie man das macht. Und Bushido halt mit riesiger Entourage und japanischen Fans beim Videodreh in Ostasien. Bushido mit krassem SUV und noch krasseren Kumpels in Ost-Berlin. Bushido, wir sehen den durch die Schlüsselloch-Perspektive. Das Leben eines Superstars. Er mag vielleicht nicht der beste Rapper sein. Da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber wenn man ihn so im Studio sieht, ohne Backing-Track und sowas, dann entzaubert das Ganze halt natürlich ein bisschen. Er ist ein super Selbstvermarkter. Das definitiv. Sido und Bushido sind die bekanntesten Rapper für die Generation 20 bis 40. Und dass die 40-Jährigen kennen die jungen Rapper nicht unbedingt. Aber Bushido hat halt einfach 20 Jahre Vorlauf. Und er gibt alles preis. Sogar die Identität seiner damals 4 Töchter und Söhne. Und die filmen halt immer ins Gesicht der Kinder, als seien die halt süße Accessoires. Und wir sehen halt wirklich Infinity Pools, Plasma-Bildschirme und halt so ein bisschen Bling-Bling. Um Bushidos Wahrheit, wie es das Ganze heißt, nicht misszuverstehen, der unzensierte Anti-Held zeigt darin schon Seiten, die viele kaum an ihm erwartet haben. Aber ganz ehrlich, natürlich ist der zu Hause kein Gangster-Rapper, sondern der ist Vater und Ehemann und ist ein zärtlicher Familienvater und ein geschäftstüchtiger Labelbetreiber. Das ist ein eloquenter Geschichtenerzähler, fast sogar ein reflektierendes Alpha-Tier mit so einem angeklebten Migrationsvordergrund, weil seine Mutter hieß, das ist eine Deutsche, sein Vater ist, Tunesier war das, glaube ich, die haben sich aber schon getrennt, er war noch klein und er ist ja auch in Deutschland groß geworden. Er sieht aus wie ein, Klischee-Ausländer, aber eigentlich ist er genauso deutsch wie du und ich, so.
Und, na klar.
Er sagt auch, das Leben sei lange scheiße gewesen. Und dann sieht man halt, wie er goldene Schallplatten an die Wand hängt und den Bambi für Integration aus dem Umzugskarton holt.
Ja,
und cool. Da sieht man halt den Marketingfaktor der Serie.
Naja, er ist irgendwie, natürlich ist er Bushido, aber es ist ja auch eine Rolle, die er super, super lang gespielt hat. Und zu Hause oder als normale Privatperson ist er halt ist er Anis sozusagen. Es ist auch in den Interviews immer wieder vorgekommen. Und eigentlich finden wir ja gar nicht, dass er so richtig der Held der Serie ist oder der Doku, sondern seine Frau, oder? Anna Maria Fercici, glaube ich. Während Bushido nämlich gegenüber von seinem Geschäftspartner, nennen wir ihn, Arafat Abu Chaka, sehr, haben wir ja schon gesagt, sehr unterwürfig, sehr ängstlich war, hat halt Anna Maria, die hat gesagt, das ist mir alles hier scheißegal, soll er halt machen, was er für nötig hält. Die Anna Maria hat wirklich da Bushido durch ihre konfrontative und wirklich ganz entschiedene Art aus dieser Zwangsbeziehung eigentlich hat sie ihn rausgeholt, muss man ganz ehrlich sagen.
Also super straight und klar, super taffe, ja, und reflektiert. Und man sieht sie und denkt, oh, das ist so ein Typ, ja. It-Girl. Dann fragt man sich, ah, die hat aber sehr viel Kinder. Das ist komisch. Ja. Und die kommt ja aus einer großen Familie. So.
Auch aus einer, ja genau, ist auch aus einem Clan. Und zwar kennt man sie als die Schwester von Sarah Connor. Nach dieser Doku-Serie könnte man aber sagen, andersrum, ne? Sonst sagt man ja immer, die Frau ist so das Anhängsel, das enge Anhängsel vom Mann. Aber man könnte sagen, nach dieser Doku-Serie Bushido, das ist der Partner von Anna Maria. Weil die hat, also die ist wirklich einfach tough. Weil, wir haben ja auch schon gesagt, Bushido ist ja so ein bisschen reumütig, der ist gebrochen. So ein älternder oder alt werdender Rapper, der vielleicht auch aus diesem Konstrukt, ne, Rapper sein, jetzt irgendwie rausfällt. Vielleicht ist Bushido einfach auserzählt. Und ja, ist Anna Maria halt einfach, die macht die klare Ansagen. Als Schwein und als Schwanz bezeichnet sie Abu Chaka zum Beispiel. Ja, also die geht da auf Konfrontation, die steht da ihre Frau sozusagen und Bushido duckt sich so ein bisschen weg. Und beide erzählen eben nach, wie sie Abu Chaka einmal sogar fast physisch angegriffen hat, also Anna Maria. Und zwar, als sie auf dem gemeinsamen Anwesen in Kleinmachnow einen Zaun zwischen ihrem...
Mach den Satz zu Ende, dann unterbreche ich dich wie ein richtiger Mann, das tue ich.
Okay. Zwischen ihren, also den von den Fashishis und dem Bereich von Abu Chaka anlegen wollte. Wollt ihr den Zaun anlegen zwischen den beiden Anwesen? So, jetzt du.
Und sie sagt aber auch, ich wollte auf den drauf, ich wollte ihn verprügeln, ich wäre danach im Krankenhaus gelandet, das weiß ich schon. Aber das war mir in dem Moment egal. Und diese Zaungeschichte, krass, das oder? Ist so absurd und es wird
das
immer...
Das ist sehr spießig eigentlich, oder?
Es wird immer untermalt so von Grafiken, von Aufnahmen. Es ist so eine verfahrene Situation und es geht um ein Millionenanwesen. Ein parkähnliches Anwesen mit mehreren Häusern. Das sieht super hässlich aus von oben. Oft sind Luftaufnahmen ja einfach hässlich, vor allem im Herbst oder Winter. Weil es ist ja alles, wenn es noch nicht fertig, wenn der Garten noch nicht fertig angelegt ist und dann nichts blüht oder kein Blatt dran ist, sieht es furchtbar baustellig aus. Und diese Häuser, neureichen Häuser. Oh.
Und nicht nur da bäumt sie sich halt gegen Abu Chaka auf, sondern sie erzählt halt auch davon, wie Abu Chaka ihr halt vorschreiben wollte, wie sie sich zu kleiden hat, natürlich auch als Frau und so. Und da hat sie gesagt, nein, das macht sie überhaupt nicht mit. Und sie berichtet auch von dann der temporären Trennung von ihr und Bushido, als eben Bushido einfach nicht bereit war für sie und seine Familie, sich für sie zu entscheiden, sondern halt und ja gegen Abu Chaka. Und das hat er ja nicht hingekriegt. Er war ja da sehr gefangen und hat sie auch gesagt, gut, dann ist für mich jetzt nur hier die Trennung die einzige Lösung. Und deswegen, also, die ist die Heldin der Serie auf jeden Fall.
Ja, die wurde ja dann auch mit Polizeischutz abgeholt. Die Kinder wurden, die ist geflohen aus dem Küchenfenster mit der Nanny vor Bushido und Abu Chaka. Und am Anfang war das nur eine Affäre auch für sie und ihr Ex-Mann, der Vater ihres ersten Kindes, der Sohn, der da auch lebt, der ist ein bisschen älter als die anderen Kinder und kommt überraschenderweise nicht so häufig vor, vermutlich weil der halt selber entscheidet, dass er jetzt da nicht sein will gerade und dann lieber spielen geht oder in der Schule ist oder sowas.
Ja.
Man sieht ihn, aber man sieht ihn jetzt im Verhältnis zu den kleinen Kindern nicht so häufig. Und Anna-Maria sagt wirklich, ist beim Jacke ausziehen irgendwie der Pullover ein bisschen nach oben gerutscht und man hat so den unteren Rücken gesehen und Abu Chaka hat gesagt, so soll sich eine Frau, eine Mutter gibt sich nicht so und ist total ausgerastet und es ist, glaube ich, eher so ein Machtgehabe. Und dann hat sie zu ihm gesagt, was willst du von mir? Ich habe deinen Schwanz gesehen, wie du eine Nutte gefickt hast im Tourbus. Du hast mir gar nichts zu sagen. Und ey, ganz ehrlich, Anna-Maria Fershishi würde mit einem Zahnstocher auf Abu Chaka losgehen. Die hat kein gutes Haar mehr an dem zu lassen. Und man hat aber die ganze Zeit das Gefühl, die Frau ist im Recht. Man hat das Gefühl, sie sei die Erwachsene und Bushido so ein bisschen ihr ältestes Kind. Und es geht auch in dieser Doku um die Geschichte einer starken Frau, die gegen männliche Gewalt aufbegehrt. Eine Frau, die Bushido aus diesem Gewaltverhältnis befreit hat. Eine Top-Mutter. Eine Frau, die, glaube ich, gut organisiert ist. Aus einem einwandfreien deutschen Bilderbuch, deswegen sage ich jetzt Deutsch, so, weil die sind alle blond.
Ja.
So deutsches Bilderbuch, Vorstadtmädchen mit Abitur und vielen Geschwistern, die auch Reitunterricht bekommen hat und so.
Ja.
Im Grunde genommen hätte die Serie auch unzensiert Anna Marias Wahrheit und sie haut allen aufs Maul heißen können. Wirklich. Und das ist, wir haben viel Kritik großartig jetzt an dieser Doku, weil die ein bisschen einseitig ist.
Ja.
Nicht, dass ich Abu Chaka glaube, aber wenn du halt sozusagen nur die eine Seite der Medaille glauben würde. Aber wenn du nur die eine Seite der Medaille hörst, neigen Leute halt auch dazu, Dinge so zu erzählen, wie sie vielleicht gar nicht exakt so waren. Weil alle haben eigentlich Drecken am Stecken, außer den Kindern und Anna Maria. So. Aber es ist spannend, wie Leute sich verhalten. Und man sieht, wie er beim 40. Geburtstag ist mit ganz vielen Gästen und ein Jahr danach feiert er mit 5 Leuten, weil sich alle von ihm abgewandt haben, weil er jetzt mit der Polizei zu tun hat. Und es gibt auch den einen oder anderen Rapper, der wirklich für mich menschlicher Abfall ist, wo ich dachte, kommst du nicht gut weg. Dein Gesicht würde ich erstmal nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Du bist erbärmlich. Richtig bäh. Und das ist einer der bekanntesten aktuellen Rapper Deutschlands. Und er ist einfach nur bäh. Und ist auch wirklich, also das haben sie alle gemeint. Alle Rapper, die da auftauchen, außer vielleicht Sido, haben gemeint, dass Intelligenz nicht unbedingt ihre erste Kompetenz ist.
Kernkompetenz.
Also schlau oder empathisch sind sie nicht. Da ist Bushido halt anders. Aber finde ich auch manchmal, warum erst jetzt? Warum kann man nicht mit Anfang 20 schon irgendwie eine gewisse Coolness haben? Für mich eine Coolness. Für dich auch eine Coolness. Ja. Warum muss man immer sagen, oh, Schwanzlutscher, Schwuchtel, no homo?
Ja.
Das sagt er relativ häufig. Ja. No homo. Wo ich auch denke, wir wissen, du bist kein Homo. Wir haben dich gesehen. Wir haben gesehen, was du für Klamotten trägst. Du bist kein Homo. Wir wollen dich nicht.
Ja.
Also wir Vereinigung der Schwulen e.V.
Ja. Eieiei. Also ja, es ist Wahnsinn, was schon gesagt. Wir haben natürlich auch ein bisschen Kritik. Die Doku heißt ja nun mal Unzensiert Bushidos Wahrheit. Und das deutet ja schon an, würde ich fast schon sagen, dass es ein bisschen einseitig erzählt ist. Ne?
Die aber super unterhaltsam. Ich will's. Ich habe das Gefühl, wir sind sehr negativ. Aber man kann sich's angucken.
Nein.
Man kann sich's aber kritisch angucken.
Auf jeden
Weil wir sind investigative Models, nämlich. Das wissen viele nicht. Jetzt hab ich's gesagt.
Ganz genau. Ich finde unbedingt, dass man das sehen muss. Wie gesagt, das ist halt ein Stück deutscher Musikgeschichte.
Ja.
Und es ist halt aus Bushidos und Anna Marias Perspektive erzählt. Das hast du schon gesagt. Du hast auch schon gesagt, zu Beginn jeder Folge gibt es einen Disclaimer, der da sagt, Arafat Abu Chaka hat bislang sämtliche Anschuldigungen zurückgewiesen gegen sich und ist nicht vorbestraft und Arafat Abu Chaka war zu einer Stellungnahme nicht bereit. Es wurde also nach journalistischen Standards zumindest, vermutet man, gearbeitet oder lässt das anmuten, weil man halt Abu Chaka die Chance gegeben hat, auch seine Sicht der Dinge mitzuteilen. Weil er das aber halt nicht getan hat, ändert dieser Disclaimer und dieser Hinweis aber halt nichts daran, dass die Serie trotzdem sehr einseitig erzählt ist, natürlich. Aber man verspricht sich auch nichts anderes, weil sie heißt ja Bushidos Wahrheit. Also ist ja klar, was man da bekommt. So darf man sich halt auch, wenn man jetzt diese Serie guckt, die auch von der Produktionsfirma eben des Axel Springer Verlags produziert wurde, da darf man sich jetzt keine investigativen Recherchen erhoffen, die irgendwas aufdeckt, was da jetzt ganz genau zwischen Bushido und Abu Chaka gelaufen ist. Ich glaube, das wissen nur die beiden und ich glaube, das nehmen sie mit ins Grab. Ich glaube, das kann man vielleicht auch alles gar nicht wissen, was da gelaufen ist oder sollte man gar nicht wissen. Und Bushidos subjektive Wahrheit ist ja ganz klar, ist ja seine Wahrheit, weist halt auch Lücken auf, ist auch klar. Es wird zum Beispiel ausgelassen, dass er sich eben nach der Trennung von Arafat Abu Chaka direkt mit einer anderen Großfamilie eingelassen hat, um dort Schutz zu suchen, nämlich dem Ramo-Clan, sagt man ja. Ramo ist einer der vielen Brüder von Isa Remo. Ja, genau. Auch einer berüchtigten Großfamilie oder einem Familienclan hier in Berlin. Es hätte halt der Doku außerdem auch gut getan, bei aller reellen Problematik von organisierter Kriminalität auch darauf einzugehen, dass es einen rassistischen Diskurs über Familienclans in Deutschland gibt, mit dem Sicherheitsbehörden auch oft unverhältnismäßige Maßnahmen durchführen. Ne? Also auch das hätte man vielleicht mal beleuchten können. Und eine weitere Schwäche der Doku ist, dass diese Geschichte um Bushido, ich glaube, Bushido an sich als Mensch hat einfach noch viel mehr weitere Geschichten zu erzählen. Und die werden eben oft bloß gestriffen. ja, damit es irgendwie das Genre, glaube ich, für den Zuschauer greifbarer wird und weil das natürlich jetzt, glaube ich, auch die große Geschichte ist, ne? Aber ich glaube, der hätte einfach als Mensch auch und auch als Künstler noch andere Geschichten zu erzählen gehabt und die werden eben bloß gestriffen und das hätte vielleicht noch gut getan, das auch zu beleuchten.
Ja, ich finde so sogar in manchen Fällen hätte man sie erzählen müssen und das habe ich auch erst bei der Recherche gemerkt, was da für Zusammenhänge da zu aufgetaucht sind. Pass mal auf. Als nämlich Freund und Co-Rapper Samra auftaucht, dessen Fall ja die Debatte um Hashtag DeutschRapMeToo überhaupt angestoßen hat. Und die Diskussion über MeToo im deutschen Hip-Hop, im deutschen Rap, ging los, als Influencerin Nika Inari, Nika Irani, ihm im Sommer vorgeworfen hatte, sie vergewaltigt zu haben und Samra diese Vorwürfe zurückgewiesen hat. Und das hätte man mal ein bisschen beleuchten können, weil du kannst nicht jemanden mit in die Doku nehmen, dem Vergewaltigung vorgeworfen wird und überhaupt nicht darauf eingehen. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Diese Realität mit all ihren Widersprüchen und Randgeschichten halt abzubilden, das hätte der Doku gut getan. Sie war sehr unterhaltsam. Ja. Man hat einen Einblick vom System-Hip-Hop und System-Hip-Hop trifft auf kriminelle Machenschaften gewonnen. Ja. Und für mich war fast am besten waren die Aussagen von ehemaligen LKA-Mitarbeitern und ich glaube, es ist der Innenminister von Berlin oder also irgendein, ich habe jetzt seinen Titel leider vergessen, Entschuldigung. Der hat halt auch gesagt, ganz ehrlich, wenn man sich mit solchen Leuten einlässt, darf man sich halt auch nicht wundern, wenn es nach hinten losgeht. Und jetzt ist halt die Frage, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Weil man könnte jetzt sagen, hat auch einer gesagt, hätte sich Bushido nicht eingelassen auf diesen Abu-Chaka-Familienclan, hätte er jetzt zig Millionen mehr. Und ich denke mir, hätte er sich nicht eingelassen auf Abu-Chaka, wäre er dann überhaupt wäre in der Zeit so groß gewesen, weil die haben ja alle bedroht, die ihm im Weg stand, denn er war ja deren Goldesel. Also das ist die Frage.
Ja, klar.
Und am Ende tun einem alle Beteiligten irgendwie leid. So viel Geld da immer im Raum ist, also das ist einfach sehr traurig.
Möchte man, also ich meine, für kein Geld der Welt, oder? Also wenn man sich mal wirklich ganz normal für kein Geld der Welt, möchte man doch da reingeraten, oder? Und das aufgeben. Ich meine, es ist ja Wahnsinn, auch wie Bushido und, also Anis möchte ich ihn ja fast nennen, und seine Familie da jetzt leben muss und so weiter und was die jetzt aufnehmen müssen.
24/7.
Und also die Belastung, möchte man noch nicht tauschen, oder? Also
Und vor allem ist es menschlich so enttäuschend, dass, also ich weiß nicht, ob es das auch irgendwie im Schlagerbusiness gäbe oder im Pop. Ich bin, also, weißt du, jeder Typ, der auftaucht, ab Folge 3 hätte ich das Gefühl, werden wir von dem dann später hören, dass er auch ein Arschloch ist, der ihn fallen hat lassen oder sich irgendwie gegen ihn gewandt hat. Und da geht es ja wirklich um Mordanschläge, um Säureangriffe, um, ist das düster zwischendurch und extrem sehenswert. Wirklich.
Toll.
Unzensiert. Toll. 6 Folgen in der ersten Staffel. Es muss eine zweite geben, weil das ist relativ mit Cliffhanger vor dem Hauptprozess gegen die Abu-Chakas hört es auf. Hat eine Lauflänge von circa 30 bis 50 Minuten. Die meisten Folgen sind um die 50 Minuten. Und jetzt bei Amazon Prime. Und ich vergebe 4 von 5 schweinegesichtigen Mafiosis.
Sehr schön. Also, wie du sagst, absolut sehenswert, absolute Serienempfehlung. Und jetzt sind wir doch fast genau bei 42 Minuten rausgekommen, liebe Leute. Ja. Also, da schließt sich der Kreis doch zu meiner Anfangsgeschichte, dass ich hier überhaupt sitzen kann. Es ist ein Wunder.
Dass du überhaupt hier sitzt, ist ein Wunder. Also, weil du hast ja erstmal dein Auto fast nicht gewunden.
Eben. Also, sonst, ich wüsste nicht, wie ich sonst hierher gekommen wäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Aufbereiten und Vorbereiten. Marcel Mann. Und ihr findet uns natürlich immer noch auf Instagram. Marcel Mann oder auch Moderatorin Mona. Da freuen wir uns, wenn ihr uns folgt. Folget uns bitte auch auf eurer Podcast-Plattform. Dann werdet ihr außerdem benachrichtigt, wenn eine neue Folge online kommt.
Aber folgt uns bitte nicht auf der Straße, falls ihr Clankriminelle seid. Ich möchte nicht, dass wir abgemessert werden. Danke.
Möchte ich nichts.
Privat sehe ich ganz anders aus. Ihr müsst gar nicht nach mir suchen.
Nee, das ist wirklich. Also ohne den Filter, also da kann man uns auch kommen wieder. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Mit einer ganz anderen Serie, aber das ist wirklich ein Gegenentwurf zu dem, was wir heute gemacht haben.
Das ist wirklich, also ja, konträrer könnte es
sein. Es ist nicht My Little Pony, aber es geht in die Richtung.
Ja, was für ein Cliffhanger, liebe Leute. Wenn er da nicht einschaltet, ich weiß auch nicht. Also bis nächste Woche, ne, ihr Hasen.
Hände weg von Clankriminalität. Ciao.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.